herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Am 29.06. veranstalte ich jetzt den nächsten großen DWS-Tag der Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben 6 phänomenale Speaker mit am Start, darunter Oliver Brünner, der letztes Jahr auf dem Greater Festival von, ich glaube, 180 Speakern zum besten Speaker gewählt wurde. Olli wird nicht nur eine Keynote geben, und zwar seine neue Keynote, sondern er wird uns auch noch mit seinem Workshop beehren. Dann wird Michelle Langner kommen, die war auch schon hier in meinem Podcast. Die hat es ja geschafft von Burnout und Hartz IV in die finanzielle Freiheit und das durch Network Marketing, ja. Und sie ist ja bei Ringana und bei Ringana musste jetzt extra eine neue Stufe, eine neue Auszeichnung benannt werden, weil sie so viel Erfolg hatte. Dann wird dabei sein Marwan Fahai, mit dem hatte ich auch schon hier eine Folge und wer sich erinnert, ein bisschen länger her, Marwan ist aus dem Irak nach Deutschland gekommen und heute sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer mit 7-stelligen Jahresgewinnen, also der Marwan, sehr, sehr fleißig, toller Typ. Nils Eifler wird mit am Start sein, auch mit ihm hatte ich ja eine phänomenale Podcast-Folge hier gehabt, sein Weg vom Finanzbeamten zum Multiunternehmer, auch sauspannend. Alex Lang wird mit am Start sein, Frank Rosa wird mit am Start sein und für meine Podcast-Zuhörer habe ich ein kleines Ticket-Kontingent freigeschaltet, damit ihr euch einfach mal einen Eindruck von meinem Netzwerk machen könnt, von dieser Energie, von dieser Power. Und den Ticket-Link packe ich hier in die Podcast-Beschreibung mit rein. Und weiterer Hinweis, jetzt zum 1.7. ist nächste Deadline. Nehmen wir neue Leute in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde auf. Also auch wer da Informationen haben möchte, findet sie hier in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen, inspirierenden Podcast-Folge mit Dr. Rainer Zietelmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute zu Gast Dr. Rainer Zietelmann, mit dem ich schon mal in meinen Anfängen tatsächlich vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren die ersten Livestreams damals schon zum Thema Erfolg, Reichtumsforschung gemacht habe. Und ja, gerade jetzt möchte ich auch noch mal eine Folge mit ihm aufnehmen zum Thema Reichtum, reich werden, weil er sich wirklich in seinem Leben intensiv damit beschäftigt hat. Ich habe zum Beispiel auch sein Buch gelesen, hier, ich halte es mal in die Kamera, Reich werden und bleiben, wo er sich intensiv mit dem Thema mal auseinandersetzt und auch mit vielen Mythen vielleicht zum Thema Reichtum aufräumt. Und immer wieder stelle ich persönlich ja auch fest, dass reiche Menschen schlecht in den Medien dargestellt werden. Man muss sich, glaube ich, nur mal in die Filmindustrie schauen, so ein Film wie Titanic. Da gibt es, glaube ich, mehr als 300 Momente, wo die Reichen schlecht dargestellt werden, ja. Und die, ich sag mal, in dem Film, die Arbeiterklasse hat mega viel Spaß und die Reichen sitzen in der First Class quasi und langweilen sich alle. Also da gibt es so viele Momente und sowas passiert ja ständig in den Medien. Und auch Sie, Herr Zietelmann, Sie waren ja gerade auch in einer ZDF-Sendung. Das hat mich sehr empört, da dort zu sehen, wie auch da wieder reiche Menschen dargestellt werden. Die Sendung hieß Die geheime Welt der Superreichen. Und ich fand auch, Sie wurden durchaus schlecht dargestellt, was ich völlig, ich Sie ja auch schon kenne, völlig ungerechtfertigt finde. Wie haben Sie diese Sendung empfunden und wie sehen Sie die mediale Darstellung von Reichen?
Also erstmal zu dem Film. Titanic ist in der Tat ein gutes Beispiel. Ich habe aber für eines meiner Bücher sogar mal mehrere hundert Filme unter die Lupe genommen. 43 haben wir sogar ganz ausführlich analysiert, richtig wissenschaftlich mit einem Codebuch. Da ging es nur darum, wie werden Reiche in Hollywood-Filmen dargestellt. Ja? Also haben wir mehrere hundert Filme erstmal gescreent, wo spielen Reiche überhaupt eine wichtige Rolle in welchen Filmen. Und dann haben wir uns 43 rausgenommen. Titanic war auch eins von den Beispielen, aber da gibt's viele Beispiele. Also zum Beispiel ein Film, der mir sehr gut gefällt, eigentlich ein Filmklassiker, Spiel mir das Lied vom Tod. Ja? Da ist es ja auch so, dass dieser Eisenbahnbesitzer, der da so eine Eisenbahnlinie baut, dass der mit brutalsten Mitteln eine ganze Familie mit Kindern umbringen lässt, nur weil sie seinen Plänen für die Eisenbahn im Weg ist. Oder ein anderer Filmklassiker, Flammendes Inferno, wo ein Immobilienmogul, um Geld zu sparen, ein Haus so baut, dass es nachher verbrennt, also brennt. Und Dutzende oder hunderte Menschen verbrennen in dem Hochhaus. Und so gibt es halt eine ganze Reihe Filme. Ja, gibt jetzt auch Filme, wo dann Reiche sich mal zum Positiven wandeln. Die sind dann ursprünglich negativ. Zum Beispiel Pretty Woman mit Richard Gere, kennen bestimmt auch viele. Da ist der ursprünglich so ein eiskalter Raider, der Unternehmen aufkauft und zerschlägt, aber durch die moralisch natürlich sehr viel bessere Prostituierte, die er dann kennenlernt, die heilt ihn praktisch dann und macht ihn dann zu einem guten Menschen. Also das gibt's auch, ja. Also da gibt's unendlich viele Beispiele, wo Reiche negativ dargestellt werden. Ja, das war in dieser ZDF-Sendung war das auch so. Da wurde halt behauptet, dass Reiche keine Steuern zahlen und wo es gar keine Belege dafür gibt. Das ist so ein Vorurteil. Und die hat dann gesagt, ja, man kann heute als Reicher in Deutschland die Steuerlast auf unter 1% drücken, was Quatsch ist, was überhaupt nicht geht, ja. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie das funktionieren soll. Das konnte sie natürlich nicht beantworten, weil die haben von Steuern gar nichts verstanden. Dann hat sie gesagt, ja, wir hatten einen Steuerberater in der Sendung, hat sich aber herausgestellt, dass der Steuerberater das auch nicht wusste, aber dass er von einem anderen Steuerberater gehört hat, wiederum, der das könnte. Ja. Und so war es dann auch in dem Film, dass gesagt wurde, also der Steuerberater hat gesagt, ich kenne einen anderen Steuerberater, der wiederum, der weiß, wie man die Steuern auf unter 1% drückt, aber wie konnte auch niemand sagen. Also das sind viele Vorurteile, die die Leute sowieso schon haben, wie zum Beispiel das Vorurteil, Reiche drücken sich davor, Steuern zu zahlen. Und ja, das war mir schon vorher klar, die Fakten, die wurden halt nicht genannt. Ich hatte in den 3 Stunden Interview, von denen dann natürlich nur 3 Minuten rausgenommen worden, habe ich extra 5, 6 Mal wiederholt, aber die haben es kein einziges Mal gebracht, dass die 1% Leute, die am meisten verdienen in Deutschland, dass die 23% der Einkommensteuer bezahlen. Und dass wiederum 50% in Deutschland insgesamt nur für 5 bis 6% vom Steueraufkommen verantwortlich sind. Also die haben da aber, die haben auch die einfachsten steuerlichen Sachverhalte nicht begriffen. Da wird zum Beispiel oft dann die Abgeltungssteuer als Beispiel genommen. Da wird gesagt, der Reiche, der zahlt ja nur eine Abgeltungssteuer von 25%. Was richtig ist, das ist 25% plus Soli, ist dann auch ungefähr irgendwas 27 bis 28%. Und sagt, der Durchschnittsverdiener, der zahlt ja viel mehr. Erstens wird dann die Zahl, die der Durchschnittsverdiener zahlt, maßlos übertrieben, weil auch der Grenzsteuersatz und der Durchschnittssteuersatz praktisch verwechselt werden. Ja. Aber zweitens ist so, was die nie begriffen haben. Ich habe es denen dreimal erklärt, aber die waren irgendwo, wollten oder konnten es nicht verstehen. Ich habe gesagt, wenn du eine GmbH hast, dann ist erstmal schon auf der Ebene der GmbH, hast du erst schon mal Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer bezahlt. Das ist ja schon alles passiert. Und dann zahlst du nochmal, wenn du es dann ausschüttest, auf dich individuell die Abgeltungssteuer. Wenn man das alles zusammenzählt, dann ist man auch bei ungefähr 48% Steuern und nicht bei 25%. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, da ist halt für diese Journalisten gilt halt oft das Motto, viel Meinung und wenig Wissen. Und gerade bei Steuersachen merkt man es das oft, dass die einfach keine Ahnung haben von den Themen. Und insgesamt, ja, ist es so, also ich möchte mal positive Gegenbeispiele nehmen. Es gibt ja auch tolle Filme, wo jetzt das Streben nach Reichtum positiv dargestellt wird. Ich möchte mal einen Film empfehlen für den, der es noch nicht gesehen hat. Das ist der Film Das Streben nach Glück. Ja, ich weiß nicht, haben Sie den mal gesehen?
Ja, mit
Das
Will Smith, ja.
mit Will Smith, Das Streben nach Glück, was so ein, da handelt es von einem Mann, der ist also schwarz, ist verheiratet, seine Frau nörgelt ständig an ihm rum, weil er auch kein Geld hat und immer nur Schulden hat. Und er ist Vertreter, Verkäufer, aber ziemlich erfolglos. Er verkauft da so ein praktisch so ein Gerät, wo man die Knochendichte misst, was aber eigentlich keiner braucht. Und deswegen verkauft er auch nicht so viel. Und irgendwann hat die Frau die Nase voll, trennt sich von ihm und er ist allein mit dem kleinen Kind, er hat einen kleinen Jungen. Und dann ist er eines Tages vor der Börse und sieht, dass da viele Menschen so rauslaufen, die einen glücklichen oder zufriedenen Gesichtsausdruck haben. Gut, ob das jetzt immer so ist, weiß man auch nicht. Ja. Vielleicht war es ja auch ein guter Börsentag gewesen und ist irgendwo fasziniert und kommt mit einem ins Gespräch und versucht dann Börsenmakler zu werden. Und dann in einem unglaublich anstrengenden Ding, wo er also gleichzeitig allein auf sein Kind aufpassen muss, seine komischen Knochendichte Messgeräte verkaufen muss und dann da die Ausbildung macht, für die er keinen Dollar bekommt, wird er dann erfolgreicher Börsenmakler. Und das ist jetzt übrigens ein Film nach einer wahren Geschichte, kann ich jedem empfehlen. Ein unglaublich inspirierender Film. Und ja, von so Filmen, da würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen. Aber die Filme, die sind halt letztlich leider die Ausnahme.
Jetzt haben Sie sich ja viel, viel mehr mit den Fakten auch von Reichtum beschäftigt und sind in das Thema Reichtumsforschung auch gegangen. Da gibt es ja auch gar nicht so viel, glaube ich, im Verhältnis zu dem Thema, was es zum Thema Armut letztendlich gibt. Wie wird ein Reichtum erstmal definiert?
Na gut, wenn man jetzt mal, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin reich, weil ich glücklich bin oder so, kann man auch sagen, wenn man das jetzt mal auf das Finanzielle beschränkt und bezieht, was ja im engeren Sinn gemeint ist. Da gibt es jetzt keine einheitliche Definition. Da gibt es auch viele Definitionen, die sind ziemlich unsinnig. Zum Beispiel im Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung regelmäßig rausgibt, da wird als reich jeder definiert, der mindestens das Doppelte vom Medianeinkommen hat. Ja, das sind also ganz viele, gibt es dann, die reich sind. Und
Wo ist das
ja,
Medianeinkommen?
ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau ist, aber auf jeden Fall sind sie da schon mit ein paar tausend Euro Nettoeinkommen, sind sie dann reich nach der Definition. Ja, das finde ich keine besonders sinnvolle Definition. Dann gibt es ja diese Reichtumsberichte regelmäßig, die veröffentlicht werden von Boston Consulting oder Ernst & Young oder ja, da gibt es ja verschiedene, kennen Sie immer diese Wealth Reports.
Ja.
Da wird meistens von Ultra High Net Worth Individuals gesprochen. Das ist dann jeder, der mindestens 1 Million Dollar liquides Vermögen hat, also zusätzlich noch zu dem eigenem Haus oder Wohnung, was er möglicherweise besitzt. Ja. Kann man so machen. Klar, es gibt ja da keine Definition. So jemand aber ist auch in meinen Augen nicht richtig reich, weil jetzt nehmen Sie mal an, der hat jetzt 1 Million Vermögen, legt das so an, dass er nach Steuern sicher regelmäßig 3% bekommt, nach Steuern und Inflation, was ja schon anspruchsvoll ist, ja. Nach Steuern und Inflation 3% netto. Aber nehmen wir mal an, das gelingt dem regelmäßig. Ja. Dann hat er im Monat 2.500 Euro zur Verfügung. Ja. Das würde ich jetzt auch noch nicht als reich. Da gibt es auch viele Bürgergeldempfänger, die haben also praktisch das Gleiche dann im Monat zur Verfügung. Wenn man da noch das, was er dann an Miete und so erstattet bekommt, dazu rechnen, also deswegen würde ich jetzt sagen, das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt reich. Ich selbst habe ja meine Doktorarbeit geschrieben, Psychologie der Superreichen. Und da habe ich jetzt das bei 10 Millionen Euro damals Nettovermögen mal als Untergrenze festgelegt. Wir hatten eher so 30, ab 30 Millionen und oder mehrere 100 Millionen. Also 30 Millionen, da Das ist so, dann nach den Definitionen diesen Begriff ist das Ultra High Net Worth Individuals, ja, also 30 Millionen Nettovermögen, ja. Da ist dann schon anders, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Millionen in der Art anlegt, wie ich es vorhin gesagt habe, also mit 3% Verzinsung. Nach Steuerinflation hat man im Monat 25.000 Euro zur Verfügung. Ich würde sagen, das ist schon ein Leben, wo man ganz gut leben kann. Und wenn man das Dreifache davon hat, dann sind es 75.000 im Monat, ohne das Geld anzutasten, was man hat. Ja, deswegen habe ich so da damals als absolute Untergrenze 10 Millionen festgelegt. Und die meisten hatten aber 30 Millionen bis zu 1 Milliarde. Es waren noch ein paar dabei, die mehrere Milliarden hatten. Aber insofern gibt es da keine einheitliche Definition, aber ich habe Ihnen jetzt mal so die wichtigsten gängigen Definitionen genannt.
Und man sagt ja, viele Wege führen nach Rom, führen auch viele Wege zum Reichtum. Also wenn ich reich werden will, stellt sich dann die Frage der Berufswahl wirklich oder gibt es schon klar zu sehen, wie Menschen reich geworden sind?
Ja, vor allem gibt es viele Irrtümer darüber. Also, wo ich mich mit dem Thema, wie werde ich reich, angefangen habe zu beschäftigen, und das gilt vielleicht für sehr viele Menschen, das war so Ende der 90er Jahre, da habe ich begonnen, mich mit Aktienthemen zu befassen. Und das machen ganz viele. Und ich habe auch nichts gegen Aktien. Ich habe im Gegenteil, ich habe eine Menge auch Aktieninvestments. Aber es ist jetzt meiner Meinung nach einer der größten Irrtümer, dass man durch Aktien reich wird. Weil, wenn Sie mal anschauen, die Liste der reichsten Menschen der Welt oder die Liste der reichsten Deutschen, und das ist ja mal einfach empirisch zu sehen, wodurch sind die reich geworden. Und jetzt nehmen wir mal die reichsten Menschen der Welt, dann sehen Sie jemanden wie Larry Page und Sergey Brin zum Beispiel, die sind durch Google als Unternehmer reich geworden. Sie sehen jemanden wie den Arnault aus Frankreich, der mit Luxusmarken reich wurde. Sie sehen den Jeff Bezos, der mit Amazon reich geworden ist. Sie sehen den Elon Musk, der mit Tesla und SpaceX und anderen PayPal-Unternehmen, die er gegründet hat, reich geworden ist. Ja, Sie sehen den Bill Gates, der mit Microsoft als Unternehmer reich geworden ist. Sie sehen Leute wie den Michael Bloomberg, der mit diesen Bloomberg-Terminals reich geworden ist. Und, ja. Oder in Deutschland waren eine Zeit lang die reichsten Leute die Aldi-Brüder, also die Albrecht-Brüder, die mit Aldi reich geworden sind. Oder heute der Schwarz, der mit Lidl reich geworden ist. Also, wenn man mal die ausnimmt, die Erben sind, da kann man ja nichts von lernen jetzt von denen. Weil da war es dann auch Unternehmertum, die Quelle in der Regel, aber da war dann der Vater oder der Großvater Unternehmen. Aber wenn man jetzt mal die Leute nur nimmt, die self-made sind, dann sind es fast alles Unternehmer. Und wenn das so ist, da wundere ich mich, warum die Leute nicht verstehen, dass, wenn sie sich mit Reichtum beschäftigen, dass man sich eigentlich zuerst damit beschäftigen muss. Natürlich kann man theoretisch auch durch jahrzehntelange Aktiensparpläne, wenn man die konsequent durchhält, reich werden. Aber es ist schon anspruchsvoller. Also wenn Sie jetzt einen Aktiensparplan haben und das bringt Ihnen vielleicht so im Durchschnitt über die Jahrzehnte, sagen wir mal, 7% vor Steuer und Inflation. Und dann geht von den 7% vielleicht mal im Durchschnitt erstmal 2 bis 3% Inflation ab. Dann sind Sie irgendwo bei 4 bis 5%. Und dann geht es dann vielleicht nochmal, je nachdem, was Sie für einen Steuersatz haben, geht da nochmal ein weiterer Prozentpunkt vielleicht ab für Steuern. Ja? Dann sind Sie nachher effektiv vielleicht bei den 3% angelangt, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und natürlich durch den Zinseszinseffekt, wenn Sie jetzt lange genug, selbst auch nur netto, dann nach Steuern Inflation 3% haben, da können Sie schon jetzt viele Millionen ansammeln, wenn Sie genug ansparen, über einen langen Zeitraum. Aber das setzt voraus, dass Sie es halt auch regelmäßig tun. Ja, und daran haken viele so Rechenbeispiele, die man oft sieht. Dann wird zum Beispiel gesagt, ja, um zum Beispiel zu beweisen, dass Aktien besser sind als Immobilien, Da wird unterstellt, hier eine Aktienanlage mit 7 oder 8%, eine Immobilienanlage mit 5%. Und dann wird in langen Rechenoperationen dargestellt, warum der dann nach ein paar Jahrzehnten mit Aktien mehr hat. Ich meine, da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu sagen, dass wenn sich 5% mit Zinsen weniger ist als 7 oder 8%, und zwar erheblich weniger. Aber was dabei unberücksichtigt gelassen wird, der Immobilienbesitzer, der tilgt ja regelmäßig, der zahlt Zinsen und Tilgung regelmäßig, der hält es in der Regel doch gerade bei der selbstgenutzten Immobilie über Jahre, Jahrzehnte absolut diszipliniert durch. Der Aktiensparplan, das gibt es sehr selten leider, dass die Leute das, wenn die das genauso diszipliniert durchhalten würden, 40 Jahre lang immer konsequent einzahlen, egal wie es auf und ab geht. Aber die Realität ist, dann hat er irgendwo will eine schöne Reise machen oder vielleicht auch eine Weltreise wie ich, dann verkauft er einen Teil oder dann gehen die Aktien brutal runter jahrelang, da verliert er die Nerven, verkauft dann oder er sieht einen tollen Porsche und denkt, warum sollte ich mir nicht mal einen Porsche leisten und verkauft einen Teil aus seinem Aktiendepot. Das ist doch die Realität, ja, dass jetzt einer das konsequent jahrzehntelang durchhält. Das kann man natürlich auf dem Papier mathematisch darstellen, ist aber bei Aktien von der Realität weit entfernt. Also damit will ich sagen, ja, durch langfristige Sparpläne, zum Beispiel den ETF, kannst du auch vermögend werden, aber das ist keineswegs einfach. Die meisten, sieht man ja aus meinen Beispielen, die wirklich reich werden, werden als Unternehmer reich. Heißt das jetzt natürlich nicht der Umkehrschluss, dass jeder, der Unternehmer wird, reich wird? Nee, im Gegenteil, die meisten werden nicht reich, ja, aber insofern als Unternehmer, ja. Aber insofern ist doch die eigentliche Frage, wenn ich reich werden will, mit welcher Art von selbstständiger Tätigkeit oder unternehmerischer Tätigkeit kann ich reich werden? Das ist eigentlich die Schlüsselfrage, die man sich zuerst stellen muss. Und das andere Thema, Aktien oder Immobilien, ist auch ein wichtiges Thema, aber dann eher, wie lege ich das verdiente Geld an, um dann reich zu bleiben? Deswegen das Buch, was Sie gerade gezeigt haben, heißt ja Reich werden und bleiben. Und das ist auch was, zum Beispiel, was viele Leute nicht unterscheiden. Die Gesetze zum Reich werden und reich bleiben sind auch sehr verschiedene Gesetze. Und es nützt ja jetzt, manche sagen mir, ja, warum soll ich mich mit reich bleiben beschäftigen? Ich bin ja noch gar nicht reich. Da ist falsch. Es nützt dir nichts, egal wie viel du verdient hast. Du wirst wieder verlieren, wenn du die falsche Einstellung und nicht genug Wissen hast. Sieht man ja. Jemand wie der Boris Becker, der hat vielleicht 100, 200 Millionen verdient. Er hat alles wieder verloren. Und mein Buch beginnt mit ganz vielen Beispielen von Sportlern, von Lottospielern, die Abermillionen, der Becker ist da überhaupt keine Ausnahme, die Abermillionen verdient haben und haben am Ende alles wieder verloren. Ja? Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich nicht nur damit beschäftigt, wie werde ich reich? Thema eins, das ist, wie gesagt, Unternehmertum ist da das Schlüsselthema. Das zweite, wie bleibe ich reich? Und da muss man sich dann schon auch mit Aktien- und Immobilieninvestments befassen.
Bei dem Thema reich bleiben, was sind da so die Kernpunkte aus Ihrer Sicht? Warum die angesprochenen Menschen, die da zig Millionen verjubelt haben in ihrem Leben, was haben die für Kernfehler begangen?
Ja, die zähle ich auch in meinem Buch auf. Ich will mal ein paar nennen. Also Risiko. Eins der größten Risiko ist Heirat ohne Ehevertrag, ja, oder ohne gültigen Ehevertrag. Weil so schnell können Sie mit keinem Investment die Hälfte von Ihrem Geld verlieren. Ja. Wenn Sie also heiraten ohne Ehevertrag und haben dann keine Gütertrennung vereinbart und dann ist ja Zugewinngemeinschaft und alles, was in der Zeit dann dazukommt, geht dann zur Hälfte an Ihren Partner später. Ja. Und da gibt es also viele Beispiele, wo die Leute mal ruckzuck die Hälfte von ihrem Geld losgeworden sind. Auch wenn Sie jetzt einen Ehevertrag abgeschlossen haben, der nicht wirksam ist. Es gibt auch die Beispiele, führe ich auch in meinem Buch ein. Also zum Beispiel, da war mal einer, der war Einkommensmillionär. Die Frau, die hatte praktisch, war Studentin oder so, ja, und hat also kaum Einkünfte gehabt. Und dann haben die einen Vertrag gemacht mit Gütertrennung und Unterhaltsverzicht. Und dann ist der später vom BGH als sittenwidrig erklärt worden. Ja. Kann auch passieren. Da hast du einen Ehevertrag, aber der gilt gar nicht am Schluss. Oder dann zum Beispiel manche, die Frau von Boris Becker damals, die war geschickt, die haben halt auch ein Haus gehabt ich glaube, in Florida, in den USA auf jeden Fall. Und dann hat ihr Anwalt da die Scheidung eingereicht, wo der deutsche Ehevertrag gar nicht gegolten hat. Der hat also vergessen oder nicht gewusst, dass es nicht langt, in Deutschland einen Ehevertrag abzuschließen, sondern dass er in den USA auch einen hätte abschließen können. Also erstes Risiko, Heirat. Das ist natürlich deswegen auch ein großes Risiko. Ich habe auch mal einen Freund gehabt, der war mehrfach immer wieder verheiratet und auch immer wieder ohne Ehevertrag, weil das ist ja so, der hat immer aus Liebe letztlich dann geheiratet, und verliebt sein ist so psychologisch so ähnlich wie eine geistige Störung. Also ich habe mal einen Aufsatz von einem Psychologen gelesen, der hat also nachgewiesen, dass die Symptome beim Geisteskranken und beim Verliebten, wie also die Wirklichkeit völlig falsch wahrgenommen wird, sehr ähnlich sind. Ja, ist ein schönes Gefühl, aber auch gefährlich, weil wenn du dann im Zustand der geistigen Störung die wichtigste finanzielle Entscheidung deines Lebens danach triffst, ja, da ist man halt auch nicht unbedingt in der Stimmung, dann mit der Frau über einen Ehevertrag zu verhandeln. Ja, das bringt dann doch irgendwo, ja, hat man Angst, dass dann da Misstöne entstehen. Ja, warum Ehevertrag? Wir wollen doch das Leben lang zusammenbleiben. Was soll das jetzt? Denkst du denn schon wieder an die Trennung? Und, ja. Also deswegen sagen wir Heirat ohne oder mit dem falschen Ehevertrag Risiko Nummer eins. Risiko Nummer zwei, Selbstüberschätzung. Also viele, die reich sind, überschätzen sich maßlos selbst. Warum? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Also ich kenne einen mehrfachen Milliardär. Ich kenne mehrere. Also einen aber jetzt zum Beispiel, der ganz viel immer rumzockt mit Futures, mit Optionen und. Und der verliert da auch oft Geld. Der steht sich nicht so richtig ein. Ich glaube sogar, dass es fast ein bisschen wie eine Spielsucht ist bei dem. Ja, aber ich habe jetzt gerade wieder mit ihm telefoniert vorgestern. Da hat er wieder erzählt, was er da alles gemacht hat. Aber ich weiß, dass der auch schon Phasen hatte, wo er ganz viel verloren hat, und ich vermute, dass der sich nur keine Rechenschaft darüber ablegt. Klar, der merkt es nicht unmittelbar, wenn sie ein Vermögen haben von was weiß ich, 4, 5 Milliarden Euro und verlieren dann mal 100 Millionen, dann ist es ja wie für einen anderen, der mal irgendwo 30 Euro verliert. Ja? Aber es ist so, dass der halt denkt, weil er viel Geld hat, dass er was von Geld versteht. Findet man sehr oft bei reichen Leuten, was natürlich ganz falsch ist. Ja, also der versteht was von dem Business, mit dem er groß geworden ist. Also das heißt nicht, dass er jetzt was von Geld versteht. Der, was weiß ich, ist jetzt nicht der, von dem ich eben gesprochen habe, den will ich nicht nennen, aber ich sage mal ein paar Milliardäre, die ich kenne, zum Beispiel der Hans-Peter Wild, der ist mit Capri-Sonne halt groß geworden, weil er reich war, weil er davon was versteht. Anderer Freund von mir, Theo Müller, der ist mit Joghurt und dicke Milch und Milchprodukten reich geworden. Rossmann, auch ein Freund von mir, der ist jetzt mit Drogeriemärkten reich geworden. Aber das heißt ja nicht, dass diese Leute was von Finanzanlagen oder so verstehen. Aber die meisten denken das dann halt. Ja, ich meine, jetzt ein Bürgergeldempfänger, der auf dem verrosteten Fahrrad vielleicht daherkommt, der wird sich jetzt nicht selbst einreden, dass er ein Finanzgenie ist. Aber einer, der jetzt ein Vermögen von 3, 4 Milliarden Euro hat, der glaubt schon schneller, dass er ein Finanzgenie ist, was gar nicht stimmt. Der ist ein Genie als Unternehmer in seinem Bereich. Heißt aber überhaupt nicht, dass der irgendwas von Geld oder von Aktien oder so oder von Immobilien versteht. Deswegen überschätzt er sich selbst, macht dann unsinnige Sachen. Das war auch beim Boris Becker so. Der hat dann da ein Autohaus und da irgendwelche Finanzspekulationen und das, ja. Also, nächster Grund: Selbstüberschätzung, Überoptimismus. Dritter Grund: einfach mehr ausgeben, als man dauerhaft regelmäßig einnimmt. Das ist der Becker auch ein Beispiel. Der hatte dann irgendwo in London für ein Haus oder eine Wohnung, glaube ich, war es 25.000 Miete im Monat, hat aber noch auf Mallorca eine Villa gehabt, die ihm Geld gekostet hat. Zusätzlich natürlich noch die Unterhaltsverpflichtung und einen sehr aufwendigen Lebensstil. Und wenn du natürlich dauerhaft dann dich daran gewöhnt hast, auch vielleicht als Profisportler viel verdient hast und hast dich daran gewöhnt an ziemlich hohes Ausgabenniveau und setzt es dann fort, wenn diese Einnahmen gar nicht mehr vorhanden sind, dann ist klar, dass es nicht gut ausgeht. Also es gab mal so eine Statistik, dass nach 5 Jahren 3 von 5 NBA-Spielern in den USA, dass die komplett pleite sind, ja, obwohl die riesig toll verdient haben, also Profispieler. Aber die haben halt sich dann daran gewöhnt, viel auszugeben. Ja. Und nächster Fehler ist, dass man verwechselt, die Gesetze vom Reich werden und reich bleiben. Reich werden ist meistens durch eine starke Fokussierung, nicht Diversifikation. Ja, aber beim Reich werden bleiben gilt es umgekehrt. Da gilt möglichst breite Streuung, möglichst breite Diversifikation. Das heißt eher dann, ich lege an im MSCI World, der maximal weltweit diversifiziert ist, während reich werden heißt ganz konkret in wenige Unternehmen oder Assets Geld anlegen, wo man dann sich fokussiert. Also Sie sehen, es gibt ja ganz, ganz viele Unterschiede, und deswegen habe ich auch mein Buch genannt, Reich werden und reich bleiben. Das ist übrigens von der verkauften Auflage her in einigen Ländern wie in Deutschland oder in China ein erfolgreichstes Buch und ist jetzt gerade ganz neu in Spanien auch erschienen. Also wenn irgendjemand, da heißt es anders allerdings in Spanisch und in Chinesisch, ja. Aber in Korea ist es auch gerade erschienen. In Arabisch gibt es auch. Ja, also da haben viele Leute schon mir geschrieben, dass sie aus dem Buch zusammen mit einem anderen Buch setzen ihre größeren Ziele. Das sind, glaube ich, die beiden Bücher von mir, wo der größte individuelle Nutzwert auch daraus entsteht für Menschen.
Ja, spannend mit China. Sollen die Chinesen sich mit dem Thema Reichtum beschäftigen?
Ja, für die ist es ja viel wichtiger als noch für uns. Ja. Also ich habe auch mal eine internationale Frage in Auftrag gegeben. Da war eine Frage, wie wichtig ist es, ihnen reich zu werden? Und da war der Durchschnitt in den USA und Europa, sagen das 28% von Menschen, dass ihnen das wichtig oder sehr wichtig ist. Das waren in asiatischen Ländern waren es 58% im Schnitt. Am höchsten war es in Vietnam, wo es 76% waren. Es hat natürlich unterschiedliche Hintergründe. Es hat kulturelle Hintergründe. Zum Beispiel in China sagt man auch zum Neujahr, so als Neujahrsgruß, ich wünsche dir, dass du viel Geld hast oder so. Ja, das wird man in Deutschland jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt machen. Und da sind die Leute also drisch besessen von Geld. Hat natürlich auch was mit Nachholbedarf zu tun, weil die ja in der sozialistischen Zeit bettelarm waren und jetzt mal nachholen müssen. Ist aber auch generell eine andere Einstellung in diesen Ländern zu Reichtum, reich werden. Also jetzt weniger in China, aber zum Beispiel in Vietnam. Die haben auch ein sehr positives Bild von Reichen. Also da, oder auch in Südkorea, da werden Reiche eher als Vorbilder gesehen, ja, denen man nacheifert. Und bei uns werden Reiche eher als, wie wir es vorhin gesagt haben, als Sündenböcke gesehen. Also auch das große kulturelle Unterschiede zwischen Asien auf der einen Seite und jetzt Europa auf der anderen Seite.
Macht Geld glücklich? Haben Sie diese Frage mal untersucht? Konnte man zwischen der Zufriedenheit und dem Vermögen eine Korrelation feststellen?
Ja, da finden Sie auch in meinem Buch einiges dazu. Gibt es auch neuere Forschungen, die das nochmal bestätigen. Es gab früher die Theorie, dass ab einem bestimmten Einkommen oder Vermögen praktisch, weil der Grenznutzen abnimmt, darüber hinausgehende Vermehrung vom Geld nicht mehr glücklich macht. Das haben auch viele Leute schon mal gehört. Das kriegt man immer entgegengehalten, ist aber längst widerlegt. Gibt es mehrere andere wissenschaftliche Studien, die danach gemacht wurden und die das widerlegt haben. Ich meine, wenn man jetzt, es gibt ja diesen Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Ja? Das ist aber ein saublöder Spruch, weil ich kenne auch gar niemanden, der das jemals behauptet hätte. Oder haben Sie schon mal jemanden getroffen, der hat gesagt, Geld allein macht glücklich? Das gibt es doch gar nicht. Das heißt, man baut da so einen Pappkameraden auf und da schießt den dann. Ja? Eine These, die in Wahrheit gar niemand vertritt. Das wäre genau wie wenn jetzt jemand sagen würde, Sex allein macht nicht glücklich. Also stimmt ja auch. Aber würden Sie jetzt daraus ableiten, Sex ist unwichtig oder Sex ist was Schlechtes? Ja? Das wäre doch auch unsinnig. Natürlich macht Sex allein nicht glücklich. Gehört trotzdem zum glücklichen Leben logischerweise mit dazu. Und so ist ja für alles. Können Sie auch sagen, Gesundheit allein macht nicht glücklich. Stimmt auch. Ist Gesundheit unwichtig deswegen? Nee, Geld ist ein Teil und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, unter welcher Voraussetzung. Wenn ich jetzt viel Geld habe, gebe aber permanent extrem viel mehr aus und bin deswegen abhängig auch von dem Geld oder versklavt, ja, und muss ständig Angst haben, dass wenn die Geldquellen mal nicht mehr so fließen, dass ich dann in diese Probleme komme, dann wird es wahrscheinlich dauerhaft nicht glücklich machen. Wenn ich aber Geld auch, sagen wir mal, vernünftig mit umgehe und klar mehr ausgebe, dann aber jetzt nicht verrückte Sachen damit mache, dann ist ja Geld nichts anderes als Freiheit. Also für mich zum Beispiel, was bedeutet für mich, dass ich vermögend bin? Es bedeutet die Frage, ob ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, ist meine Entscheidung. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite nie mehr im Leben, auch okay, würde ich jetzt nicht machen, weil mir meine Arbeit ja Spaß macht. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich zum Beispiel, ich schlafe mittags oder mehrfach am Tag manchmal, weil ich nachts nicht so lange schlafe, dann kann ich es machen. Warum? Weil ich habe keinen Chef, der mir sagt, um welche Uhrzeit ich arbeiten soll. Wenn ich jetzt gerne morgens früh schon arbeite um 6, was bei mir der Fall ist, kann ich machen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite lieber abends oder nachts, kann ich auch machen. Warum? Weil es mir keiner sagt. Und wenn ich keine Lust habe, mit einem zusammenzuarbeiten, weil ich den nicht mag, sage ich, mache ich nicht. Und das ist natürlich eine andere Situation als jemand, ein Durchschnittsmensch, der jetzt beschäftigt ist. Ich darf sich drin mal was einwerfen, fällt mir jetzt ein. Das sollten Sie ganz am Anfang vom Interview gleich sagen. Mehr zu diesen ganzen Themen. Ich habe ja einen Online-Kurs dazu gemacht, der heißt zittelmann-freiheit.de. Zittelmann-freiheit.de. Jetzt nur der wichtige Tipp, der ist jetzt nur für Ihre Hörer da. Dieser Kurs kostet normal 690 Euro. Das sind 4 Stunden und jede Menge Begleitmaterial. Noch ein Buch gibt es dazu, ein großes Poster, ist also alles inklusiv. Es gibt einen Tag genau, da gibt es den für einen halben Preis und den verrate ich jetzt schon bei Ihnen. Ja?
Ja,
Und zwar,
cool.
das ist der 14. Juni. Warum 14. Juni? Weil es mein Geburtstag ist. Ja? Da sage ich, am Geburtstag gibt mir gerne einen aus und ich schenke den Leuten praktisch dann die Hälfte von dem Preis. Ist übrigens derselbe Tag, an dem hat Donald Trump Geburtstag, leider Olaf Scholz auch, Steffi Graf, Che Guevara, also eine ganze Reihe Leute, die man kennt. Ich auch am 14. Juni. Und da muss man einfach mal dann gucken auf ich habe ja Instagram oder Facebook, auf Instagram zum Beispiel, da werde ich das dann sagen, da gibt es dann so einen QR-Code, der gilt nur für den einen Tag, dass man das dann praktisch kostenlos bekommt. Nicht kostenlos, also für 50% Rabatt bekommt. Zittelmann-freiheit.de fällt mir nur gerade ein. Das ist vielleicht auch, wenn Sie die Leute dazu bringen wollen, Sie haben jetzt schon alle bis hierher gehört, ja, aber dass Sie auch wirklich viel hören von der Sendung, dann kann ich sagen, zwischendrin gibt es ein Geschenk für dich im Wert von 345 Euro sind es. Ja.
Sehr cool, ja.
Lohnt sich also.
Was mich noch interessiert oder worüber ich nachdenken musste, Ihre Aussagen zum Thema Aktien und Immobilien. Beim Thema Immobilien haben Sie ja stark in den Vordergrund geschoben, dass man ja wie so eine Art Zwangssparen hat, ne? Bei meinem Aktiensparplan, wenn ich auf einmal irgendeine Lust bekomme auf eine Ausgabe, sind es gefühlt in meiner App 2 Klicks und schon ist das Ding pausiert. Oder auch beendet dieser Sparplan oder eben auch reduziert dieser Sparplan. Ich kann es auch selbst an mir sehen im Leben. Ich weiß noch, vor vielen Jahren habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Aktien beschäftigt und hab schon Hochrechnung gemacht. Ja, wenn ich jetzt eine Sparquote von 10.000 Euro monatlich durchziehe auf die nächsten 30 Jahre, was entsteht dann irgendwann? Ja,
Ja.
dann hat sich aber irgendwie mein Fokus verändert auf zum Beispiel unternehmerisches Handeln, weil da eben, da habe ich viel mehr meine Passion auch drin gespürt als jetzt auf dem Thema Aktien. Also bin ich dem Thema Aktien auch nicht mehr so, hab dem nicht mehr so viel Energie gegeben und schon ist das wieder runtergegangen, auch die Sparquote im Bereich Aktien, ja. Dann das Thema Immobilien hingegen, da sehe ich ja noch stärkeren Punkt. Gerade wenn man diesen Vergleich sehen will, Aktien, was weiß ich, 7 bis 8% Rendite, Immobilien 5%, ist ja der Fremdkapitalhebel. Also ich baue ja Vermögen auf mit fremden Vermögen, also Geld, das ich mir leihe von der Bank. Haben Sie sich mal angeschaut, bei den reichen Menschen, welche Rolle Immobilien im Vermögensaufbau spielen oder spielen die tatsächlich größtenteils nur beim Vermögenserhalt eine Rolle?
Ja, also es gibt auch eine Dissertation dazu, an der Uni Potsdam ist die auch entstanden, die heißt Wege zum Reichtum, Böwing-Schmalenbrock heißt die. Die hat mal auch untersucht, jetzt nicht bei Superreichen, sondern so, ja, mehr bei dem Millionaire Next Door, bei vermögenden Menschen. Und da war es so, also auch da war der Hauptfaktor war Selbstständigkeit und Unternehmertum als Grund. Dann gab es aber auch 10%, die haben gesagt, Immobilien war der Hauptfaktor. Und dann gab es 2,4%, die haben gesagt, Aktien waren der Hauptfaktor. Also das war jetzt so das Ergebnis von der Untersuchung. Und was Sie über den Leverage sagen, das stimmt auf der einen Seite. Also ich habe natürlich damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wo ich investiert habe, weil ich habe zum Teil sogar 100% fremdfinanziert dann Immobilieninvestments, ja. Habe da dann natürlich entsprechend viel mehr Vermögen aufgebaut, als wenn ich alles mit Eigenkapital gemacht hätte. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel von einem großen Verlust, den ich jetzt gerade zuletzt erlitten habe. Ich bin in einen Fonds investiert. Normalerweise investiere ich nicht in Fonds, aber das ist auch jemand, den ich seit Jahrzehnten kenne, der ist sehr ehrlich, ist sehr integer, hochintelligent, vielleicht sogar der intelligenteste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe. Und in dessen Fonds habe ich investiert und früher auch da sehr gute Ergebnisse mitgemacht. Zum Teil auch ein paar hundert Prozent dann. Ja, aber jetzt in dem aktuellen Fonds, da hatte ich 6,2 Millionen Dollar drin. Und da sind jetzt per heute ungefähr 2,7 Millionen Dollar draus geworden. Ja. Das heißt, da habe ich jetzt über 3,5 Millionen Dollar in ungefähr 1,5 Jahren verloren. Und das hat natürlich auch genau was mit dem Leverage zu tun. Der war jetzt gar nicht extrem geleveraged, aber 50%. Und wenn Sie jetzt eine Immobilienabwertung haben von 20% zum Beispiel, aber haben 50% geleveraged, dann heißt es ja, dass Sie dann praktisch 40% verloren haben. Das muss man natürlich auch sehen auf der anderen Seite, dass natürlich dieser Leverage auch in die umgekehrte Richtung gilt. Und da war es jetzt der Grund, dass einmal die Zinsen in den USA, wie ja überall auf der Welt stark gestiegen sind, dadurch die Multiplikatoren für die Immobilien runtergegangen sind. Und auf der anderen Seite gab es durch Corona diese Homeoffice-Sachen und so, dass die Mietansätze auch dann niedriger waren, weil es zum Teil auch Leerstände gab und nicht mehr die Mieten erzielt werden konnten. Und dadurch der Wert der Immobilie als praktisch Multiplikation darstellt von der Netto-Kaltmiete auf der einen Seite mal einem sogenannten Multiplikator, haben halt da die Immobilien in der Bewertung stark verloren. Und durch die 50% Leverage hat sich das halt nochmal verdoppelt. Also insofern stimmt mit dem Leverage, ist aber eine zweiseitige Sache. Das können Sie sehr schnell sehr viel mehr Geld verdienen, aber können auch genauso schnell viel mehr verlieren.
Und Sie haben gerade ein neues Buch rausgebracht, ich glaube vor 2 Wochen. Ich werde es demnächst auch bei Instagram in meinen Stories wieder vorstellen, weil ich Ihre Bücher sehr, sehr gerne lese. Der Titel ist Weltreise eines Kapitalisten. Da ist
Genau.
es. Was steckt hinter dem Buch? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben und haben Sie tatsächlich eine Weltreise gemacht?
Ja, ich war also in 20 Monaten in 30 Ländern gewesen. In asiatischen Ländern, zum Beispiel Südkorea und Vietnam, Mongolei, Nepal, in südamerikanischen Ländern, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentinien, Kolumbien, Brasilien. In den USA, in vielen Destinationen und dann in 16 europäischen Ländern, also auch in Ländern, wo ich vorher noch nicht war, zum Beispiel Georgien oder Albanien oder Bosnien oder Slowakei. Das waren Länder in Europa, wo ich noch nicht war. In manchen Ländern war ich auch mehrfach, also in den lateinamerikanischen Ländern war ich mehrfach. Ich fahre jetzt das dritte Mal nächsten Monat nach Argentinien. Ich war in Polen, war ich bestimmt sogar 10-mal gewesen in der Zeit. Und ja, da habe ich einerseits Vorträge gehalten über meine Bücher, mein letztes Buch, also das heißt Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, das ist in 30 Sprachen rausgekommen. Ich hatte halt versprochen, dass ich überall hinfahre, um dann auch da Vorträge zu halten, vor jungen Leuten, oft an Universitäten oder auch über dieses Thema, wo wir heute sprechen. Ich habe so einen Vortrag, der heißt The 7 Laws of Financial Freedom. Da spreche ich auch gerne drüber bei Studenten. Aber das war mir jetzt zu wenig, da nur die Vorträge zu halten und Zeitungsinterviews, Fernsehinterviews zu geben, sondern ich wollte halt auch was lernen über die Länder und habe dann in den Ländern mit Ökonomen gesprochen, mit Politikern gesprochen, mit Unternehmern gesprochen, mit einfachen Leuten gesprochen und habe mich auch schon vorbereitet, weil ich ja Historiker bin, weiß ich, dass man Land also nicht verstehen kann, ohne die Geschichte von dem Land zu verstehen. Habe dann schon auch vorher Bücher gelesen über die Geschichte von dem Land. Und dann habe ich das, was ich durch das Lesen, das Beschäftigen mit der Geschichte, durch die ganzen Gespräche, durch die persönlichen Eindrücke und dann habe ich noch Meinungsumfragen durchführen lassen, was schon sehr teuer war. Also allein die Meinungsumfragen haben mich 660.000 Euro gekostet in allen den Ländern. Ja, das habe ich alles zusammengerührt und habe dann ein Buch draus gemacht, für Menschen, die einfach mal mit mir auf die Weltreise gehen wollen. Vielleicht auch, wenn jemand, das wäre ein Tipp, das hat mein Freund von mir gemacht, mal als Tipp, wenn jemand Kinder hat, vielleicht, die so, ja, der hatte jetzt in dem Fall, seine Kinder waren 14, 15 Jahre alt, der hat gesagt, in ein paar Jahren machen die keinen Urlaub mehr mit ihren Eltern, dann fahren die mit Freunden oder Freundinnen. Jetzt habe ich noch die Gelegenheit, mit denen eine Weltreise zu machen und hat es aber jetzt nicht einfach eine Urlaubsreise, sondern hat immer praktisch vorher wie so kleine Vorträge gehalten, denen über die Kultur des Landes, über die Geschichte, über die Wirtschaft und ist dann in die Länder angefahren und hat sich die Sachen angeschaut. Das fand ich eigentlich eine riesige Idee, wenn man also Kinder hat in dem Alter. Ich glaube, die Kinder werden ihr Leben lang davon profitieren, wirklich die Welt kennenzulernen. Die lernst du ja nicht kennen, wenn du Urlaub machst und liegst am Pool irgendwo. Ja, das ist, da lernst du den Pool kennen letztlich. Ja. Aber wenn du das so machst, dass du also, und da kann mein Buch natürlich auch helfen, dass du dann erstmal ein Kapitel liest in dem Buch und da im Literaturverzeichnis finden sich auch viele andere Bücher da noch, die man über die Länder lesen kannst und fährst dann in die Länder hin. Und siehst die da natürlich auch in einer ganz anderen Weise, weil du da auch ein Wissen dann hast über die Geschichte und über die Wirtschaft und wie sich die Länder entwickelt haben. Also das ist so der Hintergrund von dem Buch. Hat mir Spaß gemacht, war natürlich auch anstrengend, weil die Tage waren ja immer vollgepackt dann mit Gesprächen, mit Vorträgen. Das ging dann da rund um die Uhr, dann immer die Zeitverschiebung in Asien in die eine Richtung, dann die USA wieder in die andere Richtung. Ja. Aber es war toll und ich habe mir das mal vorgenommen zu machen und ich glaube, es gibt viele Leute, die wollen mal so eine Weltreise machen und ist vielleicht gar keine schlechte Vorbereitung, eine Weltreise anderer Art. Nicht so abenteuerlich, also ich bin ein vorsichtiger Mensch, ich habe also bin irgendwo ausgeraubt worden oder irgend sowas. Ja. Diese Abenteuer, die gibt es nicht, aber es ist ein intellektuelles Abenteuer, zum Beispiel mal zu vergleichen. Warum sind die in Nepal so arm und warum sind die in Vietnam so aufsteigend? Also zum Beispiel so eine Frage. Und warum geht es den Leuten in Chile besser als in Kolumbien oder Argentinien zum Beispiel? Ja, das sind so die Fragestellungen, die man in dem Buch dann wieder findet.
Stark. Mir haben sie auf jeden Fall schon mal das Bild gerade geschenkt mit mit der Reise, mit meinem Sohn. Der ist jetzt noch zu jung. Ja, der ist noch, wir reisen auch viel, aber der ist jetzt aktuell 2 Jahre und 10 Monate oder was. Aber dass irgendwann so eine Weltreise mit genau diesem Aspekt, ja, dem eben vieles über die Länder zu zeigen, zu erzählen. Ich glaube, das, wie Sie sagen, das verankert sich so stark, was er nie vergessen wird und ewig von zehren wird. Das halte ich für
Ah,
eine.
also ich fand es toll, was er mir damals erzählt hat. Ich fand die Idee faszinierend. Ich habe jetzt selbst keine Kinder. Ich habe es halt für mich selbst dann gemacht, die Weltreise. Aber also, wenn ich jetzt Kinder hätte, ja, wie gesagt, klar, jetzt mit 2 Jahren hat das natürlich noch keinen Sinn. Ja, aber was weiß ich, wenn es dann so 10, 11, 12,
Ja.
13 Jahre alt wird, ja, und fängt dann auch an, sich für Themen zu interessieren, dann ist es bestimmt was Unwiederbringliches, wo man also viel viel auch zu beiträgt. Ja, auch sagen wir mal, natürlich ist auch ein Punkt, ich kritisiere vieles, was hier in Deutschland ist, die ganze politische Entwicklung. Ja, andererseits, leider Gottes, wenn man sieht, sonst überall auf der Welt, ja, es ist ja auch immer noch in Deutschland hat man ein besseres Leben als in den allermeisten Ländern. Ja, wenn Sie dann mal in so einem Land waren wie in Nepal oder in Kolumbien oder auch in Bosnien oder so, ja, und kommen dann wieder hierher, dann wissen Sie schon ein Stück weit bei aller Kritik, die ich ja auch laufend hier bringe an unseren politischen und Entwicklungen, ja, noch zumindest, ja, ist es so, dass man doch in Deutschland auch ein, muss man auch zu so schätzen wissen, ein sichereres und besseres Leben hat als in sehr vielen anderen Ländern auf der Welt.
Und Sie hatten gerade noch gesagt, dass Sie grundsätzlich nicht in Fonds investieren. Können Sie das nochmal erläutern, was die Gründe dafür sind?
Also ich habe jetzt Immobilienfonds gemeint im Moment.
Ja.
Ja, ich habe also auch den Immobilien, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, den ich kenne, der nur positive Erfahrungen gemacht hat in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre mit Investitionen geschlossen, Immobilienfonds. Ich kenne mich nur Leute sonst, die negative Erfahrungen gemacht haben, aber ich habe halt auch da in Fonds investiert, wo ich auch genau die Leute kannte und mich damit beschäftigt habe. Ja. Jetzt mit dem Fonds, wie gesagt, negative Erfahrungen. Ja, ist klar, in dem Fonds. Dann die meisten, also heute gibt es ja auch gar nicht mehr so viel. Damals gab es sehr viele geschlossene Immobilienfonds, da konnte man auch Steuern mitsparen und so weiter. Das gibt es ja heute weniger. Aber da waren oft die Kosten waren viel zu hoch, manchmal auch die Leute unfähig, die das gemacht haben. Also da ist sehr viel Geld verbrannt worden auch. Ja. In den Fonds, den ich jetzt genannt habe, habe ich investiert, weil ich, wie gesagt, den Fondsmanager persönlich kenne, sehr schätze. Wie gesagt, vielleicht der intelligenteste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe, dazu sehr ehrlich, mit hohem moralischen Wert. Aber nützt alles nichts, ist auch Lehre für mich, wenn dann der Markt kommt und zerschießt dir aus zwei Richtungen gleich. Das heißt nicht, dass der nicht auch Fehler gemacht hat, die hat er sicherlich auch gemacht, aber wenn dann halt so eine dramatische Marktentwicklung kommt mit wie Corona, dann diese Leerstände, steigende Zinsen, dann kann auch der genialste Fondsmanager sich nicht davon entziehen. Also ich habe sonst eher die Immobilieninvestitionen selbst getätigt, nicht in Form von Fonds. Also das heißt, ich habe eher dann Häuser gekauft. Ja. Im Aktienbereich ist so, dass ich also da werden jetzt viele mir widersprechen, aber ich selbst halte nichts von Investitionen in Einzelaktien. Gibt auch viele Untersuchungen, die belegen, dass da die meisten Leute Geld verlieren bei. Ja. Klar, wenn du jetzt in der Phase das machst, wo der Aktienmarkt aufwärts geht über ein paar Jahre, da kannst du, wird jeder auch mit Investitionen in Einzelaktien Geld gewinnen. Allerdings auch dann vermutlich mehr, wenn er jetzt in breiter angelegten ETF investieren würde. Aber also ich investiere jetzt nicht in Einzelaktien, ich investiere auch nicht in aktiv gemanagte Fonds, sondern ich habe so ein Investment in ETF auf MSCI World und da habe ich eine Menge Geld drin und auch so ein Sparplan dann praktisch noch und hab da auch, das ist ja wieder, ich habe ja ein Beispiel vom schlechten Investment genannt, gut war, wo dann der Corona-Crash war, im März 2020 war es, glaube ich, da ist ja der Aktienmarkt brutal eingebrochen. Da habe ich dann zum Beispiel dann fast auf dem Tiefpunkt 1 Million nochmal in den Fonds reingegeben. Ich wollte eigentlich noch mehr, aber ich hatte so ein Limit gesetzt, wo es dann leider nicht bis dahin gefallen ist praktisch, ja. Aber immer 1 Million und aus der Million sind heute über 2 Millionen geworden, weil sich seitdem praktisch verdoppelt hat. Ja. Aber klar, das kann auch mal wieder in die andere Richtung gehen. War jetzt halt eine sehr gute Aktienzeit, so die letzten Jahre insgesamt. Und das ist vielleicht auch ein Tipp. Also wenn man in Aktien macht, mich haben jahrelang viele gefragt, wo soll ich anlegen? Und schwer immer zu beantworten, weil die Immobilienpreise waren total überhöht viele Jahre, ja, waren wahnsinnig überhöht. Aktien auch auf absoluten Höchstkursen. Und da habe ich eigentlich immer gesagt, auch jungen Menschen, wartet lieber mal ab. wenn du es von mir aus auch mal ein paar Jahre auf Sparbuch tust, was natürlich an sich nicht gut ist, weil schon die Inflation frisst dann weg, aber egal, wenn du es auch mal ein paar Jahre lang einfach beiseite legst, aber wenn dann ein schöner Crash kommt, ja, dann kannst du gucken, ob du einsteigst. Und dann kam dieser Corona-Crash. Und da habe ich dann manchen Freunden gesagt, guck mal, du hast doch immer gefragt, soll ich mal anlegen, Aktien? Ich war immer so zurückhaltend. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mal das zu machen. Aber haben die meisten dann nicht gemacht. Die haben dann halt Angst, wenn sie dann sehen, es geht brutal runter. Ja. Und Immobilien das Gleiche. Also ich habe Anfang der 2000er Jahre sehr stark propagiert, Immobilien, 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 besonders in Berlin. Habe damals auch sehr viel investiert in Berlin. Habe dann später in den Jahren, ja, weiß gar nicht genau, ab wann, 2016, 17, 18, 19, dann eher gesagt, Vorsicht, eher mal verkaufen. Ja? Und ich würde jetzt nicht mehr neu kaufen. Und jetzt kann man es nicht so klar sagen, weil die Preise jetzt zum Beispiel in Berlin für Mehrfamilienhäuser sind jetzt um 30% gefallen gegenüber dem Höchstpunkt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch noch weiter nach unten gehen kann. Aber sagen wir mal so, jetzt kann man vielleicht etwas leichter wieder etwas finden, als es jetzt zum Beispiel noch vor 3 oder 4 Jahren möglich war, wo die Preise so hoch waren. Ja, also das ist auch was, man wird es nicht immer erwischen, ist auch nicht allein, weil jetzt was runtergeht, dass es deswegen gut ist zu kaufen, das ist auch eine große Illusion. Aber natürlich ist in der Phase, wo alle sagen, du musst jetzt zum Beispiel in Aktien gehen oder du musst in Kryptos gehen oder du musst in Immobilien gehen, in so einer Phase dann zu kaufen, ist natürlich, sagen wir, unwahrscheinlicher, dass sie da gute Ergebnisse erzielen, als wenn sie das zum Zeitpunkt machen, wo alle sagen, Vorsicht, nur nicht abraten, ist eine schlechte Idee. In den Phasen ist natürlich einfacher, dann mit egal welches Asset Geld zu verdienen auch.
Ich habe noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Zum einen, Sie haben ja im Leben vieles erreicht und leben auch heute sicherlich ein Leben, wovon viele dann träumen. Also gerade dieser Aspekt, ne, zu bestimmen, ob ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie lange ich arbeite und ob ich überhaupt noch arbeiten möchte. Ich glaube, davon träumen ja sehr, sehr viele Menschen. Trotzdem interessiert mich mal die Frage, was Sie rückblickend anders machen würden, wenn Sie sozusagen nochmal Ihr Leben neu bestimmen könnten.
Sie meinen das ja wahrscheinlich eher so als eine Lehre vielleicht für andere Menschen auch, ja.
Ja.
Also eine Sache, sagen wir, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Ich hatte, wo ich so, wie alt sind Sie jetzt, in welchem Alter?
37.
Ja, also da war ich schon einiges jünger als Sie. Sie sehen auch jünger aus. Ja. Ich war so vielleicht 10 Jahre jünger als Sie. Jetzt sind so in den 20er Jahren, da habe ich sehr viel Alkohol getrunken. Nicht so, dass ich schon körperlich abhängig war, aber so, dass schon eine psychische Abhängigkeit eindeutig gegeben war. Und ich hab dann aufgehört, Alkohol zu trinken. Bin auch in so eine Gruppe gegangen, anonyme Alkoholiker, einige Jahre. Das war, sagen wir, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, als Lehre für andere, ich würde nicht sagen, anders machen, ja, sondern sagen wir mal eher was ich sehr gut gemacht habe. Ich habe in der Phase das erkannt, wo also die wenigsten aufhören zu trinken. Die meisten hören nämlich erst dann auf, wenn alles ruiniert ist, wenn sie körperlich total abhängig sind, wenn sie schon 5 Entziehungskuren hinter sich haben, wenn die Leber kaputt ist, wenn die Ehe kaputt ist und im Beruf gescheitert sind. Ja, das ist so der Zeitpunkt, wo die meisten dann die überhaupt aufhören, ja. Aufhören. Ich habe halt irgendwann gelernt, auch bei diesen anonymen Alkoholikern, du bist Alkoholiker, ja oder nein. Das ist jetzt wie eine Schwangerschaft. Da kannst du auch nicht sagen, ich bin jetzt ein bisschen schwanger oder so, sondern das ist ja oder nein. Und das entwickelt sich aber auch wie bei der Schwangerschaft gesetzmäßig in eine bestimmte Richtung halt. Ja, du kannst in der 2. Woche schwanger sein, im 2. Monat oder im 9. Monat. Ja, ich habe halt jetzt vielleicht im 2., 3. Woche das erkannt und aufgehört und seitdem auch nie mehr was getrunken. Ja, und das ist jetzt nicht nur Alkohol, ich nehme auch keine Drogen und so. Und das beobachte ich doch, dass Leute, die sonst alles haben, um erfolgreich zu werden, die intelligent sind, die Power haben, wenn irgendwas die killt, dann ist fast immer Alkohol oder Drogen. Und das hat auch mal der Charlie Munger gesagt, der kürzlich verstorbene Partner von Warren Buffett, dass also der Hauptpunkt, den er erlebt hat, wenn Leute sonst erfolgreich wären, die es getrunken haben, dann war das Alkohol. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt auf Alkohol verzichten soll. Ich meine, die allermeisten Menschen können ja gut mit umgehen. Und auch wenn du mal besoffen bist oder auch manchmal besoffen, da wenn du gern jeden Abend ein Glas Wein oder Bier trinkst, bist du ja kein Alkoholiker. Aber da eine Sensibilität zu entwickeln und frühzeitig zu erkennen, hast du dann möglicherweise ein Problem mit Alkohol oder Drogen und sich vor allen Dingen die Ausreden selbst wegzunehmen. Das Schlimmste beim Alkoholiker, bei jedem Drogenabhängigen ist eine Ausrede. Ich sage mal so schnell eine Ausrede, ja, ich habe neulich mal 4 Wochen nichts getrunken, das zeigt ja, dass ich gar nicht abhängig bin. Falsch, ja. Das zeigt im Gegenteil wahrscheinlich eher, dass du ein Alkoholproblem hast, ja. Weil ein normaler Mensch, der kein Problem hat mit Alkohol, der macht in der Regel gar nicht so Trinkpausen von 3 oder 4 Wochen, sondern das ist im Gegenteil eines der Symptome schon. Nicht jetzt allein ausreichend, aber dass das zum Beispiel einer dann so sagt, ich trinke 4 Wochen gar nichts, ja, weil das ist eher so, dass Leute, die tatsächlich Probleme haben, das machen. Aber das nimmt es dann als Ausrede, sagst, ja, ich kann ja jederzeit aufhören. Sage ich, ja, aber du fängst ja immer wieder an. Das Problem ist nicht aufhören, ja. Auch jeder Fixer, der kann aufhören, ja. Das Problem ist, dass er immer wieder anfängt dann damit. Und darum geht es ja. Und also das ist, sagen wir, sicherlich so rückblickend eine ganz wichtige Entscheidung. Und ja, ich habe mich auch, sagen wir, sehr spät im Leben erst selbstständig gemacht, mit 43, weil ich ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin, extrem so auf Sicherheit aus bin. Und könnte im Nachhinein sagen, wenn ich da eher den Mut gehabt hätte, wäre es sicherlich auch kein Fehler gewesen. Aber ich denke jetzt nie in dem Sinne über mein Leben nach, dass ich sage, Mensch, warum hast du dies oder das nicht gemacht oder so. Ja, zu damaligen Punkt war es richtig, die Entscheidung. Aber sagen wir mal, wenn ich einen Tipp noch geben kann, auch mal zurück zum Anfang vom Gespräch, wenn jemand reich werden will, ich habe ja gesagt, jetzt den ganzen Tag am PC sitzen und irgendwo mit Kryptos oder Aktien zu spekulieren, macht dich also bestimmt nicht reich. Du wirst langfristig eher die paar Kröten, die du hast, auch noch verlieren, sondern fang mal an, dir über Selbstständigkeit Gedanken zu machen. Setz dich mal 2 Stunden in ein Zimmer, mach dein Handy aus, die Klingel aus, ja, Ruhe, nimm ein weißes Blatt und schreib Ideen auf. Was könnte ich denn unternehmerisch machen? Wie könnte ich mit vielleicht einem Hobby, was ich habe, Geld verdienen. Mach dir da mal einfach Gedanken und probier das mal aus. Auch gerade, wenn du angestellt beschäftigt bist, ja, weil ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin Sicherheitsmensch. Ich wäre jetzt nicht der Typ gewesen, der einfach zu seinem Chef geht und kündigt, weil ich eine gute Idee habe. Ich habe erst mal angefangen, nebenberuflich mich selbstständig zu machen. Das ist auch ein Tipp, den ich in dem Buch gebe, Reich werden und bleiben. Fang doch mal an, nebenberuflich was zu machen. Und da kenne ich viele, die reich geworden sind, die haben neben ihrem Hauptjob dann andere Sachen gemacht, haben sich das auch vielleicht genehmigen lassen von ihrem Chef, dass sie Nebentätigkeit ausüben können und haben dann, so war es auch bei mir, so viel Kohle verdient, nebenberuflich, irgendwann mehr als im Hauptberuf, dass sie dann das Gespräch mit dem Chef führen konnten und sagen, also, sorry, ich will jetzt kündigen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das ist sicher ein guter Tipp, nochmal zum Ende vom Gespräch, den jeder mitnehmen kann. Mach dir mal einen Kopf, wie du nebenberuflich Geld verdienen kannst. Vielleicht irgendwas, was mit dem Thema Vertrieb, Verkauf zu tun hat. Ja, nicht jetzt nebenberuflich dann anfangen für einen Stundenlohn zu arbeiten. Das meine ich nicht so. Stundenlohn wollen wir nicht so. Das ist Angestellten-Denken. Ja? Also das ist sicher ganz, ganz abwegig, sich nach Stunden bezahlen zu lassen. Das hast du ja schon. Das Problem in deinem Hauptjob. Nee, mach irgendwas, wo du nicht nach Stunden, sondern nach Leistung und nach Ergebnissen bezahlt wirst. Das kann im Vertrieb sein, das kann im verkäuferischen Bereich, es können aber auch irgendwelche Geschäftsmodelle sein. Im Internet gibt es doch so viele Ideen. Und das wäre so mein Tipp. Mach dir lieber darüber den Kopf, als dass du jetzt da wie ein Wahnsinniger vorm PC sitzt und irgendwo, wo sind die neuen heißen Aktien oder Krypto-Tipps? Das ist nämlich der Weg, wie Leute wirklich reich werden.
Dann vielleicht letzte Frage noch. Wenn ich heute, was haben wir heute, 1. Juni, Stichtag, knapp 2 Wochen jetzt vor Ihrem Geburtstag, ja, wenn ich ihm heute ihr ganzes Vermögen nehmen würde, ja, also das nehme ich ihn heute weg, ja, als ihr Glückstag. Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie jetzt tun? 1. Juni 2024, Ihr Vermögen ist noch mal weg, wäre ein ziemlicher Schock erstmal, aber was würden Sie tun?
Ich würde wahrscheinlich erstmal das Vermögen nehmen, was ich irgendwo versteckt habe, was sie mir nicht weggenommen haben.
Ich bin gut im Suchen, ja, das auch
Also ist
weg.
jetzt eine Ausrede. Nee, es ist tatsächlich so einfach zu beantworten, weil jetzt auf Fingerdruck zu sagen, morgen ist der 2. Juni und ich habe jetzt die geniale Idee. Ich habe eine Idee, die ich jetzt auch demnächst umsetze. Und deswegen, wenn ich es jetzt konkret sage, 1. Juni, würde ich jetzt an der Idee weiterarbeiten. Und zwar, ich werde jetzt im August, das ist fast fertig, einen Kurs rausgeben, wo ich hoffe, viel Nutzen zu stiften, auch Geld zu verdienen. Der heißt Spitzenfigur für Unternehmer und Führungskräfte. Das wird ein Online-Kurs sein. Den mache ich zusammen mit Lukas Müller, der war deutscher Meister im Natural Bodybuilding. Und das ganze schriftliche Begleitmaterial ist schon fertig. Ich habe jetzt auch schon die Aufnahmen gemacht, wo ich 3 Stunden lang über Training und Ernährung Dinge erkläre. Und jetzt steht noch im Ende des Monats kommen noch die Aufnahmen im Fitnessstudio dazu. Und das ist jetzt ein Kurs, weil ich oft angesprochen werde von Leuten, die sind auch erfolgreich, die sind in meinem Alter oder sind vielleicht auch erst 40 oder 50 und haben beruflich viel erreicht, haben aber irgendwo eine scheiß Figur halt, haben entweder eine riesen Wampe oder dürre Arme und dürre Beine oder sogar noch schlimmer die Kombination, nenne ich mal so Insektenfigur, weil Insekten haben ja auch so einen dicken Körper und dünne Gliedmaßen, so, ja, so Insektenfigur, ja, so. Und ich poste ja manchmal auch Bilder auf Facebook oder Instagram, da gibt es dann so 2 Reaktionen, die einen sind so, die Neider oder die dann immer alles schlecht machen, die sagen, ach, das ist alles bestimmt Testosteron oder Anabolika genommen, was ich nie im Leben genommen habe, niemals, ja. Und oder die sagen dann Angeber, wenn man sich mal deren Profilbild anguckt, haben einen riesen Wampen, dann also natürlich nicht zum Angeben, ja. Aber es gibt auch oft positive Reaktionen, die haben mich eigentlich drauf gebracht, dass die Leute sagen, Mensch, Zinnmann, wie machen Sie das? Wie ernähren Sie sich? Wie trainieren Sie? Wie kriegen Sie das überein? Jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt 20 Monate Weltreise gemacht und sind trotzdem gut fit geblieben, ja. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich habe ja teilweise auch 2, 3 Firmen gleichzeitig gehabt und trotzdem kontinuierlich jetzt über die Jahrzehnte so eine Figur zu halten. Abgesehen, sobald wir hier fertig sind, geht es ins Fitnessstudio heute früh. Meine Freundin wartet schon, weil wir zusammen dann trainieren gehen. Ja, also das würde ich konkret machen, weil sie mich fragen, was ist die Lehre draus? Ich habe hier mich gefragt, wie kannst du anderen Menschen Nutzen stiften? Und was ist ein USP, was nur du kannst und andere nicht können? Fitnessvideos gibt es tausende im Internet von 20, 30-Jährigen, aber jetzt einer, der, sagen wir mal, ich werde jetzt am 14. Juni, wenn es also den finanzielle Freiheit-Kurs für 50% Rabatt gibt, da werde ich jetzt 67, ja. Und sagen wir mal, mit 67, ja, ist also nicht so jedermann, der dann so noch die Figur vorweisen kann und das über Jahrzehnte gehalten, ja. Das habe ich gesagt, das ist ein USP. Ich verstehe da was von, ich habe es bewiesen, ja, kann jeder praktischer sehen an meinem Körper. Und jetzt, wie kann ich daraus Nutzen stiften, indem ich anderen Menschen Tipps gebe und erkläre, wie kannst du dich so ernähren, wie kannst du so trainieren, dass du das auch hast. Und dann wiederum die Lehre daraus und das wird mir dann Geld bringen, weil das ist ja das Schöne am Kapitalismus. Viele Leute denken, Geld kannst du nur dann verdienen, wenn der andere irgendwo übers Ohr haust oder irgendwo fies. Nee, Quatsch. Der wird reich, der für möglichst viele andere Menschen Nutzen stiftet. Wenn nachher nur 50 Leute den Videokurs kaufen, werde ich nicht reich. Wenn es 500 machen oder vielleicht 5.000, ja, oder vielleicht sogar 50.000, dann kommt schon das Geld. Also das heißt, und wann werden es viele kaufen, wenn es eine gute Sache ist und jeder empfiehlt es dem anderen weiter wieder. Ja? Und das heißt, das ist jetzt so, dass ich gesagt habe, ich habe hier ein Hobby, das ist mein Kraftsport, ich habe hier ein USP, dass ich in dem Alter noch so eine Figur habe. Ja? Und ich habe mir jetzt überlegt, wie stifte ich Nutzen für andere, wie kann ich Geld draus machen. Und so kann jeder sich auch für sich selbst die Frage stellen, du hast ein Hobby, du hast irgendwo ein USP, was dich von anderen unterscheidet und wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Die Frage, die kann sich jeder stellen und das wäre genau das, was ich halt jetzt dann auch weiter umsetzen würde. Also nochmal zum Schluss
Ja.
vielleicht der Tipp, wenn dann jemand auch das sagt, ich will das jetzt mitkriegen, wann kommt der Kurs, ich weiß noch nicht genau wann, oder der andere Kurs mit dem QR-Code am Geburtstag. Am besten immer gucken, ich poste alles immer auf Instagram. Das ist Dr. Rainer Zittmann, also dr.dr.Rainer Zittmann, einfach mein Name, ist auf Instagram. Da habe ich auch, ich glaube, 61.000 Follower. Oder auch auf Facebook, da habe ich sogar mehr noch. Ja. Oder auf Twitter, das sind so die drei Plattformen, wo ich mich bewege. Wer sich sehr stark für die politischen Sachen interessiert, da mache ich am meisten, der soll am liebsten auf Twitter oder X gehen. Da mache ich also mit Abstand am meisten und so. Auf Instagram, ja, da mache ich nicht so viel, aber auch schon jeden Tag was. Da kann man dann auch zum Beispiel konkret sehen, wenn dann so ein Kurs kommt oder so, dann poste ich es da entsprechend, dass man das nicht versäumt. Also zum Beispiel jetzt am 14. Juni mit dem Sonderpreis, die Sache.
Ich werde Sie auch unterstützen und das nochmal teilen. Am 14. Juni wird gleich
Toll.
in Kalender eingetragen. Und ansonsten, ich sage besten Dank für Ihre Zeit. War richtig viel Fleisch am Knochen, sage ich immer. Gute Punkte mit dabei. Ich glaube, da konnte jeder hier heute was mitnehmen. Und ja, an euch die Bitte, die Podcast-Folge eben gleich zu kommentieren. Hier bei Spotify geht das, also einen kurzen Kommentar, das hilft dabei, dass sie noch mehr ausgespielt wird, diese Podcast-Folge. Dann bitte diesen Podcast auch teilen. Das ist das wertvollste Nutzersignal, was es geben kann hier im Bereich Podcast und quasi die Währung, in der ich bezahlt werde. Und auch den Podcast zu bewerten. Das kann man bei Apple tun, Apple Podcast, da kann man sogar was schreiben. Hier bei Spotify kann man nur ein paar Sterne vergeben. Das ist ein Klick, dauert 2 Sekunden, hilft mir aber enorm weiter. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Rainer Ziedelmann.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Schönen Tag
Ciao.
noch.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.